2022 ist schon lange da und wir wünschen Ihnen trotzdem noch einmal ein frohes neues Jahr. Herzlich willkommen bei KR55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1.
Die Tür ins neue Jahr steht schon weit offen. Die Herausforderung der Corona-Pandemie wird aber in vielen Bereichen bleiben. 22 Monate Corona haben gerade in der Arbeitswelt Spuren hinterlassen.
Auch Kirche war und ist hier als Arbeitgeberin gefordert. Hat sie das hinbekommen und wie? Wie läuft das Kräftespiel eigentlich zwischen Arbeitgeberinnen und ihren Angestellten?
Zu Gast heute bei uns sind Christel Orbrunge und Thomas Müller aus Hannover. Beide arbeiten im geschäftsführenden Vorstand der Kirchengewerkschaft Niedersachsen. Gewerkschaft und Kirche, wie geht das denn? Wir wollen mehr darüber erfahren und die Rolle der Kirche als Arbeitgeberin betrachten. Frau Orbrunge, Herr Müller, herzlich willkommen bei uns.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, hallo und auch herzlichen Dank von meiner Seite.
Am Mikrofon sind für Sie heute mal wieder Thomas Schieblo
und Antje Thierking. Die angespannte Pandemielage ließ uns wieder nicht ins Studio. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören KR55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Wir freuen uns, dass Sie auch in diesem Jahr wieder dabei sind. Zu Gast heute sind Christel Orbrunge und Thomas Müller, beide aus Hannover. Beide arbeiten im geschäftsführenden Vorstand der Kirchengewerkschaft Niedersachsen.
Frau Orbrunge, Herr Müller, Kirchengewerkschaft, was ist das denn? Hat vielleicht noch gar nicht jeder oder jede gehört? Und überhaupt, könnte ich da Mitglied werden?
Ja, also wir sind eine Kirchengewerkschaft für alle kirchlichen Mitarbeiter im Niedersachsen. Sie als Pastor könnten nicht Mitglied werden bei uns, aber ansonsten kann jeder Mitglied werden. Ich glaube, Sie haben eine eigene Organisation, die Sie vertritt. Wir arbeiten in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission in der ADK. Dort sind wir tätig und verhandeln sozusagen Tarifverträge für die Kirche im Nachklapp oft zum öffentlichen Dienst. Ja, und auch die Rahmenbedingungen in der Dienstgemeinschaft werden dort verhandelt.
Nun lebt Kirche ja auch häufig von der Arbeit von Ehrenamtlichen, mit Ehrenamtlichen. Gibt es da eigentlich eine Form der Organisation?
Ehrenamtliche sind bei uns nicht organisiert. Hauptamtliche, wie gesagt, wie Kollegin Orbrunge schon erklärt hat, sind vom Harz bis an die Küste bei uns zu organisieren oder können sich organisieren. Die Ehrenamtlichen
gibt's nichts, ne?
Sind gewerkschaftlich auch nicht notwendigerweise zu vertreten.
Schauen wir mal auf Sie beide. Wie kommt es, dass Ihr Herz jetzt für die Gewerkschaftsarbeit in der Kirche schlägt?
Ja, mein Herz ist eigentlich aufgegangen. Ich war einmal sehr betroffen, dass mein Kindergarten sozusagen geschlossen wurde und ich als Arbeitnehmerin im Grunde genommen niemanden richtig fand, der mich vertreten hat. Und bin dann an die Kirchengewerkschaft gekommen, durch wie auch immer, also ein bisschen durch Google und Erzählungen. Und die Kirchengewerkschaft hat mich dann auch entsprechend vertreten. Ich fühlte mich gut vertreten und bin dann da so reingerutscht. Ja, und habe auch gemerkt, dass eigentlich in der Kirche ganz wenig Mitarbeiter sich organisieren, was ich sehr schade finde. Weil wer vertritt sonst meine Interessen als eine Organisation? Das kann nur eine Organisation. Und so bin ich dort reingewachsen und mitgegangen und ja, immer ein Stückchen weiter. Und jetzt bin ich Vorsitzende der Kirchengewerkschaft Niedersachsen.
Bei mir war es noch ein bisschen einfacher. Ich bin auf einer Podiumsdiskussion auf Einladung der Kirchengewerkschaft tatsächlich gefragt worden, ob ich Mitglied werden möchte. Und habe einfach einmal zu häufig meinen Arm gehoben bei einer Wortmeldung. Und so bin ich ins Blickfeld von unserem Vorsitzenden, Co-Vorsitzenden Werner Massow geraten. Das ist jetzt über 11 Jahre her. Und ich fand es eine lohnende Aufgabe, sich in der Kirchengewerkschaft zu engagieren, weil die Interessen der Mitarbeiter der Kirche in der Kirche tatsächlich nicht immer so vertreten werden, wie das nötig wäre. Und bei 35.000 Beschäftigten, die wir im Gesamtbereich in der Oldenburgischen, in der Hannoverschen, in der Braunschweiger Landeskirche vertreten, bedarf es nach wie vor ein Stellrad, ein Mechanismus, ein Gegenüber. Und das hat mich sehr gereizt.
22 Monate haben wir jetzt Corona, ungefähr 22 Monate, harte Zeit für viele Menschen. Was hören Sie? Wie ist denn gerade die Stimmung bei den kirchlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Fühlen Sie sich vergessen, überlastet, Mangel an Personal? Was fehlt gerade?
Ja, also Corona war ja so das Brennglas einmal der Gesellschaft und auch in der Arbeitswelt. Und die Mitarbeiter im Kita-Bereich fühlen sich immer noch verlassen, aber eher auf der politischen Ebene, weil über Kindergarten spricht man eigentlich gar nicht. Es gibt auch so gut oder gab auch ganz lange gar keinen Schutz sogar. Dafür ist die Kirchengewerkschaft ja auch eingetreten. Wenn man auf unsere Website guckt, sieht man auch, wie massiv das war, weil an Kindergarten gar nicht gedacht wurde. Und das hat die Mitarbeiter auch nachhaltig verletzt. Also diese Verletzung spürt man immer noch. Hinzu kommt, dass sie auch oft den Frust der Eltern erlebt haben, die auch ein bisschen ohnmächtig waren dieser Situation gegenüber. Und man war der erste Ansprechpartner und hat das auch auszuhalten gehabt. Aber man kann auch sagen, es gibt nicht nur diese negativen Erfahrungen, es gibt auch positive Seiten von Corona, wo Familien mehr zusammengewachsen sind, wo diese Zeit genutzt wurde, um Familie auch zu leben. Und das spürt man auch in den Kitas, das empfinden die Mitarbeiter auch ganz positiv und man merkt es halt auch am Umgang mit den Kindern.
Wir haben jetzt kurz vor Weihnachten noch eine Verabschiedung gemacht, einen Beschluss gefasst, nämlich die Kurzarbeiterregelung für Corona ja auch bis ins nächste Jahr zu verlängern, also für alle drei Landeskirchen. Was nötig war, weil eben einfach auch viele Kollegen, die jetzt nicht im Kita-Bereich angesiedelt sind, aber einfach auch Existenzängste natürlich durch Corona bekommen haben. Und da war es jetzt wichtig, darauf zu reagieren und einfach nochmal Sicherheit zu schaffen, dass diese Regelungen weitergehen. Die Belastung ist in den 22 Monaten, glaube ich, in allen Bereichen zu spüren. Mhm. Ja, auch gerade hier. Wir sitzen ja auch nicht da, wo Sie sonst mit uns gerne sitzen würden.
Ja, es war ein Härtetest für viele Arbeitgeber, aber die Frage ist ja so, wenn man auf die Kirche schaut, hat sie sich da irgendwie auch in diesem Härtetest bewähren können? Oder hat man gemerkt, dass es da auch ganz gut geruckelt hat? Wie haben Sie sie da erlebt?
Also ich glaube, es aus unterschiedlicher Sichtweise in der ADK, in den Verhandlungen in der ADK, da haben wir sehr gerungen zum Thema Kurzarbeit, aber sind da zu einem guten Ergebnis gekommen. Vor Ort sah es ein bisschen anders aus, sehr unterschiedlich wurde mit Corona umgegangen. Also manche Träger waren da ganz nah bei ihren Mitarbeitern und manche waren auch etwas weiter entfernt. Und auch das ist eine Enttäuschung für Mitarbeiter. Wie schützt Arbeitgeber mich in dieser Situation? Man hat immer sehr auf die Politik gewartet, um Entscheidungen zu treffen. Und das war manchmal sehr, sehr langatmig.
Das Einführen von Tests für Mitarbeiter haben wir im Bereich Hannover erzwingen müssen.
Ups. Und jetzt vielleicht demnächst einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wie ist da Stand der Dinge?
Da ist es auch ein Bereich, wo ich denke, das kann besser werden, wenn wir versuchen, den Trägern klarzumachen, dass das Boostern tatsächlich auch eine Aufgabe sein kann, die unterstützt wird, die gefördert wird, dann sind vielen da einfach die Hände gebunden und sagen, nee, das kriegen wir so nicht geregelt. Es gibt mittlerweile natürlich Kirchengemeinden, die ihre Türen geöffnet haben und sagen, wir haben hier ein Impfzentrum möglich gemacht, wir sind mit mobilen Geschichten dabei. Aber das ist in etlichen Bereichen tatsächlich noch sehr zurückhaltend, um das mal freundlich zu formulieren.
Wohin geht denn der Ärger und die Wut, die sich dann aufstaut bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern?
Der Ärger und die Wut, die bekommen wir als Mitarbeitervertretung mit. Die taucht dort auf. Und auch als Kirchengewerkschaft. Also bei uns wird es dann sozusagen, läuft es auf und man erwartet aber auch von uns, und dass wir dann für sie eintreten. Das haben wir auch in der Vergangenheit getan und werden wir auch in der Zukunft tun. Weil dafür ist diese Organisation auch da.
Sie haben das Kirchenradio KR55 eingeschaltet im neuen Jahr. Unsere Gäste sind heute Christel Obrunge und Thomas Müller aus Hannover. Sie vertreten die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im kirchlichen Bereich und arbeiten im geschäftsführenden Vorstand der Kirchengewerkschaft in Niedersachsen.
Nun haben Sie uns gerade erzählt, wo liegen die Herausforderungen, die Sorge der Corona-Zeit und wie ist es denn jetzt überhaupt generell das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im kirchlichen Bereich? Wie läuft es da? Was würden Sie sagen? Was für ein Attribut würden Sie da vorne stellen?
Also wir haben ja das Stichwort Dienstgemeinschaft schon gehört und die Dienstgemeinschaft, in der wir uns befinden, wird an einem Beispiel, glaube ich, schön deutlich. Und zwar gibt es seit geraumer Zeit eine Verabredung, sich mit der Dienstgeberseite und der Dienstnehmerseite einmal im Jahr im Kloster Michaelis in Hildesheim zu einer Klausur einzuschließen. Und dort haben wir angefangen, uns besser kennenzulernen, weil ein gutes Zusammenarbeiten funktioniert natürlich am besten über Beziehung. Und das ist eine Form, wo wir tatsächlich für anderthalb Tage es geschafft haben, uns so ein bisschen anzunähern. Was uns noch nicht gelungen ist, ist in den tatsächlichen Verhandlungssituationen dieses dort, sage ich mal, Abtesten von unterschiedlichen Positionen auch tatsächlich in eine Form zu gießen, wo wir hinterher sagen, wir sind hier beide als Gewinner rausgegangen. Es hat in der Vergangenheit immer noch Situationen gegeben, wo die Dienstgeberseite einfach sagt, nö. Und dann ist so etwas einfach zu Ende. Dann sind Verhandlungen plötzlich zu Ende und müssen dann an anderer Stelle weitergeführt und ausgefochten werden, bis hin ja, über juristische Wege, wo man dann zueinander finden muss.
Wir haben natürlich auch mal die Arbeitgeberseite gefragt, den Kirchenverwaltungsrat Herrn Tasso von der Burg und Oberkirchenrat in Oldenburg, so aus seiner Sicht, Arbeitgebersicht, dieser Begriff Dienstgemeinschaft ist sicherlich für viele ja auch fremd und er sollte ihn uns etwas erklären. Das hat er auch in einem Interview gemacht, das haben wir ein paar Tage vor unserer Sendung aufgenommen. Wir hören mal einfach ein paar Minuten rein und dann kommen wir mit Ihnen beiden wieder weiter ins Gespräch. Herr von der Burg, wenn man zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer so auf die Beziehung schaut, ist es immer irgendwie logisch, dass man denkt, Arbeitnehmer werden durch Gewerkschaften vertreten. Die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus, gerade in der Kirche. Wie hat denn die Kirche ihr Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geregelt? Gibt es da eine einfache Antwort?
Also die einfache Antwort ist auch schon gleich wieder eine schwierige Antwort. Die einfache Antwort oder das Schlagwort wäre die Dienstgemeinschaft. Der Leitgedanke des Miteinanders von Arbeitgebern und Arbeitnehmern im kirchlichen Dienst, dort dann auch Dienstgeber und Dienstnehmer genannt, ist der Gedanke der Dienstgemeinschaft. Das kann man auch durchaus ökumenisch verstehen. Die evangelische Kirche kennt den Begriff der Dienstgemeinschaft ebenso wie die katholische Kirche, aber es ist dann natürlich in Nuancen auch wieder unterschiedlich. Aber auch kirchliche Gesetze zum Arbeitsrecht, wie das Mitarbeitervertretungsgesetz oder die Arbeitsrechtsregelungsgesetze, die quasi das Tarifrecht der Kirchen regeln, enthalten den Verweis auf die Dienstgemeinschaft. Der Begriff ist allerdings schwierig und nicht direkt zu greifen, weder aus juristischer noch aus theologischer Perspektive, weil beides in ihn hereinspielt und eigentlich immer im Diskurs ist, was ist eigentlich der theologische Gehalt der Dienstgemeinschaft, was ist der juristische Gehalt der Dienstgemeinschaft. Was das kirchliche Recht an der Stelle auch kennt, aber das ist nicht anders als im staatlichen Recht, ist, dass beispielsweise die betrieblich organisierten Mitarbeitenden im Betriebsrat, in der Mitarbeitervertretung oder auch im staatlichen Bereich im Personalrat mit der jeweiligen Arbeitgeberseite, der Dienststellenleitung bei der Kirche vertrauensvoll zusammenzuarbeiten haben.
Die Realität ist aber doch eher, dass man doch durchaus als Dienstnehmer und als Angestellte unterschiedliche Interessen hat. Das dürfte doch in der Kirche nicht anders sein.
Ja, wobei auch da wird im kirchlichen Bereich eben noch ein Zusatz gemacht, der das kirchliche Arbeitsrecht an der Stelle auch prägen soll. Während es im profanen Arbeitsrecht, im weltlichen Bereich kann man sagen, eben darum geht, dass es nur eine Austauschbeziehung gibt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer schuldet seine Leistung mittlerer Art und Güte, der Arbeitgeber schuldet die pünktliche Lohnzahlung. Es gibt dann noch Nebenpflichten, dass man aufeinander Rücksicht nimmt, gewisse Fürsorgepflichten. Ist es im kirchlichen Dienst so, dass dieses Austauschverhältnis etwas überlagert wird durch den sogenannten kirchlichen Auftrag, das Sendungsbewusstsein der Kirchen, zu sagen, unser kirchlicher Dienst ist nicht nur ein Selbstzweck oder ist auch kein Zweck, etwas zu produzieren, sondern um bei der Kirche zu arbeiten, um für die Kirche zu arbeiten, in der Kirche zu arbeiten. ist es eigentlich Ziel und Zweck, am Verkündigungsauftrag von Jesus Christus mitzuwirken. Und das bildet dann auch die gemeinsame Grundlage für die Dienstgemeinschaft und überlagert die reine Austauschbeziehung, die man sonst aus dem Arbeitsleben kennt.
Dieses Wort Dienstgemeinschaft, wir haben es gehört jetzt schon ein paar Mal, wirkt ja sehr versöhnlich und konfliktarm. Aber wie sehen denn die Erfahrungen aus? So Streikrecht kennt man ja, gibt es irgendwie nicht. Was ist es denn?
Ja, Dienstgemeinschaft, wie Herr Müller schon gesagt hat, spürt man in diesen Klausurtagungen im Kloster Hildesheim. Da spüre ich das schon und da spüren wir das alle auch. Aber in den Verhandlungen sieht es dann oft ganz anders aus und da geht es auch manchmal sehr hart zur Sache, weil doch man sehr unterschiedliche Positionen vertreten muss. Wir vertreten die Arbeitnehmerseite und da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf oder ja, wenn es auch um, wir hatten jetzt letztens das Leistungsentgelt, das hat sich über 2 Jahre hingezogen, bis das den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wurde, wobei jetzt im Kita-Bereich alle anderen, die im städtischen Bereich tätig sind, schon bekommen haben. Und das auch Mitarbeitern zu vermitteln, das ist ganz schwer. Also das verstehen sie auch nicht. Da fühlen sie sich benachteiligt und wir müssen Dinge ganz oft sehr hart erstreiten.
Wie ist denn das Kräfteverhältnis da im Kloster? Paritätisch oder wie viele Personen kommen da zusammen? Sind Sie die Einzige, die die Arbeitnehmerseite vertritt oder gibt es da auch noch andere? Oder wie ist denn das aufgestellt?
Wie müssen wir uns das vorstellen? Sie sagten schon vorher, wir schließen uns ins Kloster.
Also die Mönche sind alle weg.
Es ist eine Tafel aufgebaut, wird gespeist und getrunken. Oder nee, wie sitzt man sich gegenüber? Was denn ist die? Malen Sie mal ein Bild davon, ein also realistisches.
Die Tagung, die wir im Michaeliskloster wahrnehmen, sehen so aus, dass wir in der Regel uns auch moderieren lassen. Das heißt, noch jemanden dazu holen. Wir sitzen paritätisch besetzt. Das sind jeweils 9 Arbeitgebervertreter und 9 Arbeitnehmervertreter. Die ADK ist ja besetzt durch die unterschiedlichen beruflichen Vereinigungen. Es gibt die Kirchengewerkschaft Niedersachsen. Es gibt aber auch den Verband kirchlicher Mitarbeiter, die in Oldenburg, in Braunschweig und in Hannover ansässig sind. Es gibt noch eine weitere gewerkschaftliche Organisation. Die teilen sich diese Sitze auf. Und genauso wie die Arbeitnehmerseite aus den verschiedenen Landeskirchen das bestückt, sind eben auch die Landeskirchen, die Arbeitgebervertreter dort.
9:9 sitzen sich gegenüber.
Und Sie haben eben gesagt, die sagen auch mal ganz deutlich, nö. Gehen Sie dann in Ihre Mönchszelle zurück oder was? Wie läuft das dann, wenn man irgendwie so aneinander geraten ist?
Also dieses deutlich Nö kommt eher in den Verhandlungen. Also da geht dann nichts mehr. Da geht dann wirklich jeder sozusagen mit einem Nö erstmal nach Hause. Und dann wird weiter geschaut, wie geht man weiter strategisch vor. Im Kloster Hildesheim ist es eher, da ist eher die Dienstgemeinschaft gleich Arbeitsgemeinschaft. Wir arbeiten wirklich zusammen an den Themen, an Zukunftsthemen auch. Also Kirche ist da schon sehr interessiert, ein guter Arbeitgeber zu sein. Das kann man sagen. Da haben sie großes Interesse dran. Und das sind dann, da wird an den einzelnen Themen moderiert auch gearbeitet.
Und das große Thema, was wir uns jetzt alle vor die Brust geheftet haben, das ist auch das Thema unserer nächsten Tagung, das ist ein einheitlicher Tarifvertrag. Im Moment sind wir in unterschiedlichen Tarifwerken unterwegs, dem TVL oder auch im TVÖD und im SUE-Bereich. Und wir prüfen jetzt mit den Arbeitgebern gemeinsam, inwieweit wir für die Zukunft uns auf den Weg machen können, zu einem einheitlichen Tarifwerk zu kommen.
Bräuchte es dann, wenn ich Ihnen so zuhöre, quasi noch ein Verfahren, wie man dann nicht mit zweiseitigem Nö auseinandergeht, sondern zu gucken, wie kriegt man es dann hin, sich am Tisch sofort zu einigen, also Umgang mit Konflikten? Was Sie von Strategie sprechen, das mutet dann immer so ein bisschen an, wie ja, dann brütet jeder nochmal vor sich hin und dann treffen wir uns nochmal und vielleicht einigen wir uns auf die Formel, wir können uns nicht einigen. Aber was ist es? Was braucht es dann noch?
Ich glaube, es ist nicht der Umgang mit den Konflikten. Auch da haben wir dran gearbeitet, wie man damit umgeht, haben uns moderieren lassen. Es ist eher so, dass es immer noch mal ganz oft auch auf der Arbeitgeberseite zurückgekoppelt werden muss. Das heißt, wir kommen gar nicht in die Lage, Entscheidungen manchmal zu treffen. Ja, in so einer Verhandlung, müssen Sie sich vorstellen, verändert sich ja auch ganz vieles. Also da gibt jeder so seine Verhandlungsstrategie da rein oder seine Vorstellung und es gibt Veränderungen und dann ist man oft nicht in der Lage, zu einem Ergebnis zu kommen, sondern es muss immer in die einzelnen Landeskirchen zurückgekoppelt werden. Das kostet Zeit, das verlangsamt alles und das verhärtet auch manchmal die Fronten.
Ist das eigentlich so, wenn jemand beim kirchlichen Arbeitgeber angestellt ist, muss er auch Mitglied in der Kirche sein oder ist das auch freigestellt? Wie ist das in Niedersachsen?
Also das hat sich geändert im Laufe der Jahre, die sogenannte Loyalitätspflicht, die für uns bis vor Jahren ja immer noch gegolten hat. Das heißt, ich möchte gerne in einer Kindertagesstätte arbeiten, dann ist es selbstverständlich, dass man evangelisch ist. So war das. Mittlerweile ist es so, dass wir vielerorts wahrnehmen, dass der Anteil der evangelischen Mitarbeiter sinkt. Wir haben häufig muslimische Mitarbeiter, wir haben viele konfessionslose Mitarbeiter in den Einrichtungen und geraten dort, wenn man mal das Stichwort Verkündigung sehen möchte, ganz schön in eine Schieflage.
Und das bietet auch Konflikte unter den Mitarbeitern. Also das ist vorprogrammiert. Da geht es nicht darum, um die Kirchensteuer zu zahlen, sondern es geht einfach darum, der eine hat die Freiheit zu entscheiden, ich trete nicht der Kirche bei und der andere hatte das nicht. Es geht einfach darum, ich möchte frei entscheiden, ob ich dabei bleiben möchte oder nicht. Und das ist im Moment noch nicht gegeben.
Sie sind bei Kaya 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Und unsere Interviewgäste sind heute Christel Obrunge und Thomas Müller aus Hannover. Und beide sind gewerkschaftlich im kirchlichen Bereich engagiert.
Jetzt wollen wir mal genau hingucken. Wo liegen denn nun die Unterschiede zwischen einem kirchlichen Arbeitsplatz und einem kirchenunabhängigen Beschäftigungsverhältnis?
Ja, ein Unterschied ist das Streikrecht. Also ich war früher bei der AWO beschäftigt und da war es eigentlich selbstverständlich, dass wir unsere Rechte erstreiken dürften. Das ist hier im kirchlichen Bereich nicht möglich. Und was ich auch feststelle, ist, dass der Mut, sich zu organisieren, im kirchlichen Bereich fehlt. Also das war damals eigentlich, ja, das war undenkbar, dass man sich nicht irgendwie organisiert, gewerkschaftlich organisiert. Und hier ist es, merkt man sehr verhalten, wie verhalten die überwiegend auch Frauen sind, mit denen wir zu tun haben und den Mut haben, sich zu organisieren, das auch öffentlich zu machen. Und das bedeutet eigentlich auch ein Stück Macht, aber das üben diese Frauen, da üben wir nicht genug aus.
Kirche ist ja in vielen Bereichen, zum Beispiel wenn ich an Pflege denke, an Kita ja nur ein Arbeitgeber, gibt es ja noch massig andere und wir hören ja gerade überall, es gibt einen Fachkräftemangel. Wie gewinnen Sie denn dann, oder wie gewinnen wir als Kirche da Personal? Wir müssen uns ja auch gut positionieren.
Also da ist mit Sicherheit noch ganz viel Luft nach oben und ich habe ja vorhin gesagt, dass Kirche schon sehr als guter Arbeitgeber auftreten möchte. Da gibt es auch verlässliche Punkte. Wir hatten das schon mal diskutiert in unserer Runde. Alles eine ist Gehalt. Also das ist nicht schlechter wie bei anderen. Im Gegenteil, man kann gut mithalten. Aber an den Rahmenbedingungen muss noch gefeilt werden.
Es gibt kein Anreizsystem, ja, um Mitarbeiter auch von anderen Arbeitgebern zu werben. Bei Zeitarbeitsfirmen ist es Usus, dass die Kollegen dort ein Diensthandy haben, dass sie einen Dienstwagen zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist mir in den Bereichen unserer Landeskirche nicht bekannt. Nun ist es aber auch so, dass wir in dieser großen Fläche ja nicht die Kirche einfach nur als Kirche nennen können, sondern die Kirche hat ja viele unterschiedliche Arbeitgeber. Und da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Kulturen. Es gibt Bereiche, in denen sehr gut auf Mitarbeiter geachtet wird und sie quasi gepflegt werden. Und in anderen Bereichen nehmen wir durchaus wahr, dass Mitarbeiter eben Mitarbeiter sind, aber sie sind dann auch ein bisschen lästig manchmal, wo Mitarbeiterpflege eben eher noch ein Fremdwort ist.
Und ja, und die Hierarchien, also es sind keine flachen Hierarchien, es sind uns oft sehr schwerfällig, bis Entscheidungen getroffen werden. Und das bremst Mitarbeiter halt aus. Es macht es nicht attraktiv für Mitarbeiter.
Was macht es denn attraktiv? Worin liegt der Reiz eines Arbeitsplatzes bei der Kirche?
Also ein Arbeitsplatz bei einem kirchlichen Arbeitgeber ist immer dann attraktiv, wenn die Mitarbeiter dort wertgeschätzt werden, Wertschätzung erfahren und für sich mit Freude und sorgenlos zur Arbeit gehen können. Das ist nicht immer und überall der Fall.
Ja, da haben Sie ja gesagt, da ist der Anreiz manchmal noch etwas schwierig. Aber jetzt dürfen Sie mal eine Stellenausschreibung machen. Haben Sie wahrscheinlich auch schon. Wie würde die denn aussehen? Was würden Sie denn da so besonders bewerben wollen, wenn es um einen kirchlichen Arbeitsplatz geht? Was wäre da wichtig?
Wir suchen. Was könnte da stehen? Wir bieten. 3, 4 Dinge jeweils, die Sie nach vorne schieben würden.
Wir suchen einen engagierten Mitarbeiter, eine engagierte Mitarbeiterin, die mit Freude an der Arbeit und oder mit Freude zur Arbeit kommt, teamfähig ist und in einem sehr netten Team mitgestalten möchte. Wir bieten ja ein nettes Team. Wir bieten eine Zugehörigkeit zu einer großen Gemeinschaft, sprich Kirche. Und wir bieten
religionspädagogische Fortbildung.
Ja.
Wenn das für Sie als Gewerkschafterin, jetzt Gewerkschafterin, aber auch wichtig ist, solche Inhalte, merken Sie denn, dass denn die Angestellten sagen, ja, wir brauchen auch Gewerkschaft, damit da auch die Fahne für sowas hochgehalten wird? Erleben Sie das auch so?
Das merken wir noch zu selten. Das hat, glaube ich, einfach auch mit der Situation zu tun, dass im Arbeitsfeld bei den kirchlichen Arbeitgebern, wenn ich mal den Bereich auch wieder Kita betrachte, wir überwiegend Frauen haben, die Teilzeit beschäftigt sind und wo, man mag es mir nachsehen, aber gerade dieser Bereich des Engagements noch nicht besonders emanzipiert ist. Da macht man einfach, und das hat aber, glaube ich, auch ein Stück weit den Grund, dass die Ausgestaltung der Arbeit an der Stelle nur eine von vielen Rollen ist, in denen sich Frauen befinden. Das ist stundenweise dann vielleicht die Erzieherin, die Sozialassistentin, die Kita-Leitung. Dann geht sie nach Hause und hat vielleicht aber dort zu Hause einfach den Haushalt noch zu wuppen. Dann gibt es möglicherweise pflegebedürftige Eltern. Ich will damit sagen, es gibt einfach eine ganze Facette von Belastungssituationen, in denen sich in dem Fall die Kollegen befinden und sich dann auch noch Gedanken über ein gewerkschaftliches Engagement zu machen, ist vielleicht ein bisschen viel erwartet. Würden wir uns wünschen, aber da müsste an der Stelle einfach auch Entlastung an anderen Stellen stattfinden.
Aber ich möchte mal bei der Kita bleiben, weil das vielleicht ein Beispiel ist, was viele Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Nun ist Kita ein Ort, in dem Bildung stattfindet, in dem vielleicht durch lange Aufenthaltszeiten der Kinder auch eine Ersatzfamilie, ich setze es bewusst in Anführungsstrichen, da ist. Es hat ja eine ungeheure gesellschaftliche Wichtigkeit. Was wäre denn was muss geschehen, damit das auch noch viel, viel deutlicher wird? Sie sagten, es arbeiten hauptsächlich Frauen da, aber vielleicht gibt es doch hier und da schon mal einen Mann, der auch da mitarbeitet. Wie geht das? Wie kriegen wir das hin, dass diese Arbeit auch mehr wertgeschätzt wird?
Also ich glaube, der erste Schritt wäre erstmal auch auf der politischen Ebene zu sehen, dass Schule, also Kita gleichgesetzt wird mit Schule, ja, dass es einen ganz anderen Auftrag auch bekommt und dass klar wird, wir leisten dort Bildungsarbeit, aber die muss anerkannt werden. Schule wird ganz anders anerkannt wie Kindergarten, wird ganz anders gehandhabt. Und das wäre für mich der erste Weg auch der Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber, die dort arbeiten, dass sie gleichgestellt werden mit dem Schulsystem.
Wir haben in Diskussionen mit der Politik immer wieder versucht deutlich zu machen, dass auf den Anfang kommt es an. Das ist der Slogan. Wer sein Haus auf Sand baut, der hat eben auf Sand gebaut. Das heißt, wenn man am Anfang Geld in die Hand nimmt und das Fundament für die Kleinsten in unserer Gesellschaft so bereitet, dass sie im Anschluss mit einer entsprechenden Stabilität ins Leben weitergehen können, dann hätten wir vieles geschaffen und müssten nicht endlos nachfinanzieren, was als Stückwerk im Nachgang dann ja geliefert wird, wo Defizite noch versucht werden aufzufangen. Das ist bislang in der Politik noch nicht erkannt. Das ist kein Brett, was die Kirche an der Stelle bohren muss. Da kann sie allenfalls Ansprüche in Richtung Politik auch versuchen geltend zu machen. Aber das Problem liegt in der Tat an einer anderen Stelle.
Wobei Kirche könnte noch etwas tun, könnte ihren Eigenanteil daraus ziehen und den in die Qualität der Kitas stecken. Zum Beispiel dritte Kraft unterstützen weil die Mitarbeiter dort, das hört man auch aus dem Bereich Oldenburg, wir haben ja auch in Oldenburg Mitarbeiter, die Arbeitsverdichtung wird immer mehr, auch im Kita-Bereich, Verwaltungsbereich, und da Entlastung zu schaffen ist dringend notwendig, weil das Problem ist zu den Arbeitskräften, die fehlen, dass die, die da sind, einfach verbrennen. Und die werden verbrannt.
Sie hören KR55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Christel Orbrunge und Thomas Müller sind heute bei uns. Sie vertreten mit Leidenschaft die Interessen kirchlicher Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen.
Und nun geht's beiden vielleicht gleich. Der Gewerkschaft und der Kirchen laufen ein bisschen die Leute weg. Was wird passieren? Was bedeutet dieser Trend für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Also, ich sage ja seit Jahren meinen Menschen, die mich fragen, wo arbeitest du eigentlich? Bei der Kirche? Oh Gott, du Armer. Und versuche aber immer deutlich zu machen, dass der Weg eigentlich heißen muss, oh, du arbeitest bei der Kirche? Das ist ja toll. Da müssen wir aber noch viel dran arbeiten, weil das Image unseres Arbeitgebers oder unseres großen Arbeitgebers, wo immer er sich auch im Einzelnen ja dann befindet, doch in der Öffentlichkeit häufig leidet. Und da ist es tatsächlich so, dass eben nicht nur den Kirchen die Mitglieder entschwinden, einmal durch den üblichen normalen Wandel, das geht uns in der Gewerkschaft genauso, aber wir versuchen natürlich gewerkschaftlich zu wachsen. Alle Welt um uns herum ist auf Wachstum gepolt, aber ich habe das tatsächlich bei der Kirche noch nicht wahrgenommen oder bei unseren Kirchen wahrgenommen, dass sie in die Zukunft blicken und sagen, was müssen wir eigentlich tun, dass wir wieder mehr werden. Im Moment ist immer noch so das Bewahren eines Schrumpfungsprozesses. Man könnte aber auch, finde ich, Fantasien entwickeln, und das tun wir in der Gewerkschaft gerade, eben einfach Mitglieder zu werben und größer zu werden und irgendwann die 10% zu erreichen. 10% der evangelischen Beschäftigten in Niedersachsen, das wäre für uns ein schönes Ziel.
Dann machen Sie doch mal einen Vorschlag zu einer Imageverbesserung. Was wäre der erste Schritt?
Wir haben die ersten Schritte schon getan. Also ist jetzt keine Imageverbesserung, aber wir haben unsere Beiträge angepasst, beziehungsweise man kann für ein Jahr als Schnuppermitglied, also eine Schnuppermitgliedschaft bei uns oder erwerben ist das falsche Wort, aber mitmachen. Und ja, wir versuchen auch immer mehr die Themen, die aufploppen, aufzugreifen. Siehe Corona. Corona hat sehr viel uns beschäftigt, und wir waren auch die Einzigen, die diese Themen für den Kita-Bereich aufgenommen haben und gekämpft haben. Und so sehr schrumpfen wir nicht. Wir sind schon im Wachstum und hoffen halt noch mehr, weil je mehr Mitglieder wir haben, desto stärker können wir auftreten.
Sie haben gesagt, die Schritte haben wir schon gemacht. Was sind denn die nächsten geplanten Schritte? Gibt es da noch was Sie eben vorhaben, was Sie nennen können, wo Sie sich so an diese Strategie weiter anknüpfen?
Ja, die nächsten Schritte sind erstmal Mitgliedergewinnung, das ist ein ganz großes Thema bei uns, und dann auch Kita-Bereich, wir bekennen uns zum Kita-Bereich, da haben wir überwiegend unsere Mitglieder, sind aber auch tätig für die Verwaltung, und was wir als nächstes anstreben oder bearbeiten werden, das ist auf alle Fälle die hohe Arbeitsbelastung der Mitarbeiter, sowohl in der Verwaltung wie auch in den Kitas.
Also auch für uns gilt natürlich das Motto, wer zu uns kommen möchte, wird nicht abgewiesen. Und es ist letzten Endes jetzt einer von vielen Versuchen über Medienkanäle, die die Jugend oder die jungen Menschen ja eher benutzen, wie Instagram, Twitter und Co., einfach auch dort Portale zu bedienen, wo wir einfach Menschen ansprechen und wo sie sagen, das macht mich neugierig, da möchte ich mich einfach noch mehr informieren oder da höre ich einfach eine Zeit lang mal zu. Und das sind jetzt Wege, die wir bestreiten. Wir haben ein verhältnismäßig gutes Netzwerk in alle möglichen Richtungen, ob das die Politik ist, ob das Bündnis für Kinder und Familien Niedersachsen ist. Wir sind in viele Richtungen verzweigt. Und das kann eine Möglichkeit sein, das kann uns eine Chance bieten, tatsächlich zu wachsen.
Und wir haben einen guten Rechtsschutz. Wir bieten unseren Mitgliedern auch einen guten Rechtsschutz an, der sofort zur Verfügung steht, so wie sie Mitglied werden. und der auch sehr genutzt wird.
Ja.
Was ist Ihr Bild von der Zukunft?
Mein Bild von der Zukunft ist, ich würde mir sehr wünschen, dass Frauen sich mehr beteiligen, sich mehr organisieren und ihre Stimme laut werden lassen. Ich finde, im kirchlichen Bereich tut sich zwar was, aber Frauen sind noch sehr leise. Und sie sollten stärker auftreten, stärker für ihre Rechte auftreten und laut werden. Und dass Familie und Beruf in Einklang gebracht werden kann.
Das Bild von der Zukunft als Mitarbeiter in einer Kirche, als engagierter Bürger in einer Kirchengewerkschaft, sieht für mich auch in den nächsten Jahren noch nach verdammt viel Arbeit aus, wo in allen Bereichen, und einen haben wir gerade gehört, sicherlich noch ganz, ganz viel getan werden muss und wo es eben tatsächlich nicht nur Sonntagspredigten geben darf, sondern wo auch aktiv gehandelt wird und wo sichtbare Zeichen gesetzt werden für Mitarbeiter, dass es sich lohnt, mit Spaß und Freude bei der Kirche zu arbeiten.
Jetzt hat das neue Jahr ja gerade erst angefangen. Gibt es auch so ein konkretes Motto für dieses Jahr, was so gerade vor unseren Füßen liegt?
Ja, ich habe als MAV-Vorsitzender meinen Kollegen und auch all denen, die den Weihnachtsgruß bekommen haben, ein Motto mit auf den Weg gegeben für 2022. Und es lautet, tue Recht und fürchte niemanden.
Liebe Christel Obrunge, liebe Thomas Müller, wir danken für Ihren Besuch bei uns in der Sendung. Wir wünschen Ihnen weiter einen guten Start ins neue Jahr, viel Energie für Ihr gewerkschaftliches Engagement, weiter Durchhaltevermögen und gutes Gelingen bei allen Verhandlungsrunden und Gesprächen.
Vielen Dank.
Danke.
Den Podcast dieser Sendung und auch vergangener, so viel vertiefende Informationen zu KR55 können Sie ganz in Ruhe auf unserer Website kirchenradio-oldenburg.de nachlesen und nachhören. Wie immer laden wir Sie ein zu unserer nächsten Sendung. Die wird Freitag, den 11. Februar 2022 ausgestrahlt. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiplo. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.
Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch und jetzt viel Spaß beim weiteren Programm bei Oldenburg 1.